D-Radio Wissen. Online-Talk.
Heute mit einer Porträtausgabe wie an jedem zweiten Samstag im Monat. Und einem Gast, der aus seiner Anreise hier ins Kölner Studio von D-Radio Wissen wahrscheinlich nachher einen Blog-Eintrag schreiben wird. Denn der Gast, der ist mit einem Auto gekommen und über Autos schreiben, das ist sein Beruf. Wir sprechen heute eine Stunde lang mit einem hauptberuflichen Autoblogger. Guten Morgen, sagen Konstantin Zorawski
und Sebastian Sonntag, hallo.
Und wie immer beginnen wir den Online-Talk mit einer kleinen Fragerunde zur Person. Dein Name?
Mein Name ist Björn Habegger.
Dein Alter?
37.
Ausbildung?
Habe ich.
Welche?
Verschiedene. Ich bin Kfz-Mechaniker, ich bin Kaufmann und habe dann viel in der IT gemacht, aber jetzt letztendlich habe ich meine Berufung gefunden.
Das wäre auch das Thema. Jetzt Beruf?
Jetzt Beruf. Ich würde mich im Augenblick, je nachdem was opportun ist, mal als Automotive-Blogger und mal als Online-Motorjournalist bezeichnen.
Und das ist auch deine Berufung?
Das ist meine Berufung, ja.
Familienstand?
Oh, da warst du dran. Entschuldigung.
Macht gar nichts.
Also ich bin verheiratet, aber bei uns geht es ähnlich wie bei euch. Man weiß nicht immer, wer sprechen darf.
Meistens einigen wir uns grob. Aber ja, jetzt darfst du wieder.
Webadressen.
Oh Gott, das will. Können wir da nicht einen Link reinsetzen? Also am besten mein-auto-blog.de.
Soziale Netzwerke?
Habe ich. Facebook, da findet ihr mich unter björnhabegger.de oder unter mein-auto-blog. Twitter unter die Testfahrer oder mein-auto-blog. LinkedIn unter meinem Namen, Yahoo unter meinem Namen, ich weiß gar nicht, Instagram ist unter bhabegger, also es gibt ganz viele Adressen.
Offline-Hobbys?
Habe ich auch, ist aber meistens relativ einfältig, also es muss mit Benzin getankt werden und sollte einen Zündschlüssel zum Starten haben.
Apple, Windows oder Linux?
Ja.
Alles?
Also ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Android, wenn es um Smartphones geht, und um Windows, wenn es um PC geht, weil einfach die Software größer ist.
Sport oder Geländewagen?
Oh, habt ihr auch Fragen, die ich nicht auf Ja antworten kann? Also sowohl als auch. Das kommt darauf an, was ich machen möchte.
Vielleicht wird es jetzt einfacher. Im zweiten Teil unserer Fragerunde bitten wir unsere Gäste und dich jetzt immer, die Sätze einfach kurz zu vervollständigen. Ich fange mal an mit: Ein Leben ohne Autos wäre?
In meinen Augen deutlich langweiliger.
Ein Leben ohne Internet wäre?
Trostlos und langsamer.
Wenn ein Autohersteller mir keinen Testwagen zur Verfügung stellt, dann?
Schreibe ich meistens einen Rand, aber das hat sich mittlerweile gelegt.
Ein Auto ist in erster Linie?
Etwas, was mir Spaß macht.
Einen hohen CO2-Ausstoß beim Auto finde ich?
Kann man vermeiden.
Das ist aber keine richtige Antwort.
Finde ich besser als den hohen CO2-Ausstoß, den Kühe produzieren, die wir für unseren niedrigen Fleischpreis brauchen.
Mhm. Im Internet lässt sich gut über Autos schreiben, weil?
Weil ich kein Lektorat brauche und ich keinen Chefredakteur habe.
Printjournalismus ist?
Der Klassiker.
Vielen Dank dafür erstmal. Wie immer wollen wir im Online-Talk die Fragen nicht alleine stellen. Wenn ihr was von Björn Habegger wissen wollt oder zu einem Thema, über das wir gleich sprechen, was loswerden wollt, dann könnt ihr das gern machen. Zum Beispiel per Twitter, da findet ihr uns unter dem Namen D-Radio Wissen oder auf den D-Radio Wissen-Seiten auf Facebook und Google+. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite dradiowissen.de einen Kommentar hinterlassen. Da findet ihr direkt auf der Startseite einen passenden Artikel zum Online-Talk, unter dem ihr dann posten könnt, oder ganz oldschool, ihr schreibt uns eine E-Mail an wissen@dradio.de.
Björn, fangen wir dann jetzt mal richtig an, über dich zu sprechen und deinen Blog. Dein Blog ist erreichbar unter meinautoblog.de.
Genau.
Was findet man da?
Unheimlich viele Fahrberichte und das ein oder andere politisch-kulturelle aus dem Automobilbereich. Also wenn es um Tempo 130 vielleicht geht, oder geht es darum, wer hilft, wenn du zu einer Panne kommst. Solche Themen schreibe ich, aber ansonsten unheimlich viel über aktuelle Autos.
Mhm. Du machst das Ganze hauptberuflich. Ja. Wie finanzierst du dich?
So wie das jedes Medium bisher getan hat, das nicht öffentlich-rechtlich war, durch Werbeeinnahmen.
Klappt das gut?
Besser, immer besser mit der Zeit.
Welche Werbung hast du denn da, so ungefähr?
Ich mache Werbung in den Beiträgen, allerdings dann nicht von dem Automobilhersteller, der getestet wird, sondern das muss etwas sein, was aus einem anderen Bereich kommt. Also man kann zum Beispiel einen Autotest schreiben oder einen Bericht über ein Autorennen und dann unten drunter eine Werbung von einem Reifenhersteller machen.
Ist das Ganze zielgruppenspezifisch ausgerichtet?
Absolut, absolut. Also der ganze Blog ist ja sehr eng definiert in seiner Zielgruppe. Es ist ja nicht so, dass ich hier über das tägliche Leben schreibe. Also ich schreibe nicht über Politik, ich schreibe nicht über die Gesellschaft an sich, ich schreibe nicht über die täglichen Veränderungen in unserem Leben, sondern ich schreibe ja wirklich nur über Autos. Und man findet mich dann, wenn man sagt, jetzt möchte ich wieder was über Autos lesen, so wie der Klassiker, der früher an die Tankstelle gefahren ist, sich in der Zeitung gekauft hat und gesagt hat, ich setze mich jetzt auf die Couch und lese was aus diesem Bereich. Genau das Gleiche ist bei mir auch. Sehr spitz definiert.
Mhm. Und wie richtest du denn jetzt die Werbung daraufhin aus?
Ja, sie muss
einfach, das automatisch oder muss
nein, nein, das mache ich alles händisch. Also ich halte schon meine Hand oben drauf, welche Werbung auch in den Blog kommt. Ich habe keine automatischen Bannerwerbungen. Ich würde zum Beispiel keine Werbung für Zigaretten machen oder keine Werbung, wo ich sage, es ist in meinem Fall nicht authentisch. Also ich könnte keine Werbung für ein Produkt reinsetzen, wo ich nicht hinterher an einem Stammtisch sagen kann, ja, war ich von überzeugt.
Mhm. Wie bist du dazu gekommen, das Ganze als Beruf zu betreiben?
Ein reiner Zufall eigentlich. Also ich habe angefangen mit dem Autobloggen vor 3-4 Jahren und habe dann gemerkt, dass die Zugriffszahlen immer größer werden und dass ich einfach unheimlich viel Spaß daran habe. Das ist irgendwie genau das ist, was ich eigentlich schon immer machen wollte. Ich wollte über Autos schreiben, ich wollte meine Meinung über die verschiedenen Fahrzeuge kundtun und damit habe ich das Medium gefunden, was dankbar dafür ist.
Und aber wie war denn der Schritt, du wirst ja vorher irgendwas anderes gemacht haben, um dein Geld monatlich reinzubekommen, ja. Wie war denn dann der Schritt von der Aufgabe deines Jobs hin zu der hauptberuflichen Bloggerei?
Ja, der Übergang war fließend. Bevor ich mich selbstständig gemacht habe im Bereich Online-Marketing vor 5 Jahren, war ich Filialleiter in einem großen Flächenmarkt. Und da bin ich ausgestiegen, habe gesagt, wir machen Online-Marketing. Online-Marketing interessiert mich und habe dann angefangen nebenbei, weil du aus dem Bereich eines Filialleiters rauskommst mit der 70-Stunden-Woche, bist freiberuflich und hast auf einmal viel mehr Zeit, komischerweise. Und da habe ich angefangen nebenbei zu arbeiten und dann war es ein fließender Übergang zwischen dem Online-Marketing hinzugehen, zu sagen, ich mache eigentlich nur noch meine eigenen Projekte.
Hast du jemals drüber nachgedacht, wirklich Journalist? Also wirklich Journalist klingt ja so, als wären Blogger keine Journalisten, aber in die richtige Presse zu gehen?
Ja, habe ich. Ich habe mich auch vor einigen Jahren mal beworben bei der Automotorsport oder bei der Sportauto. Aber da ich halt diesen journalistischen Background nicht hatte, sondern der klassische Quereinsteiger bin, kam das damals nicht in Frage.
Wie viele Leser hast du aktuell?
Ich hoffe, dass das ständig steigt, aber im Augenblick sind es so zwischen 1200 und 1600 am Tag, je nachdem, wie viel ich aktiv bin.
Gibt es da so einen Größenvergleich?
Einen Größenvergleich zu?
Ja, zu einer Leserschaft von einer Zeitung zum Beispiel oder zu einem Magazin. Ich meine, du hättest mal irgendwas gesagt, so viel wie die...
Die Autobild Schweiz, die Auflage der Autobild Schweiz, der Print, deutsche Autobild Schweiz Print, meine ich, liegt bei 13.000 Ausgaben in der Woche. Also die Größenordnung, die kriegen wir so langsam dann in einem guten Autoblog auch hin.
Mhm. Wer glaubst du, sind deine Leser?
Oh, ich glaube, wenn ich dir das genau beantworten könnte, wäre ich auch deutlich wohlhabender, weil das letzten Endes für die Werbeindustrie wesentlich interessanter ist. Wenn ich mir das anschaue, was die Kommentare angeht und was vor allen Dingen, das ist wichtig zu wissen, unheimlich die E-Mails angeht. Also komischerweise hat dieses Blogsystem ja die Möglichkeit zu kommentieren, aber viele Leute schreiben lieber eine E-Mail. Die wollen ihre Belange nicht rein. Und wenn ich öffentlich schreibe und wenn ich mir also diese E-Mails anschaue, dann sind das sehr viele, die auf der Suche nach einem Auto sind. Die überlegen sich, kaufe ich einen Golf-Variant, kaufe ich einen Diesel, kaufe ich einen Benziner. Die wollen einfach eine gewisse Beratung, die wollen eine Erfahrung haben, die wollen Werte haben. Also das ist von dem, was ich an Feedback kriege, mit das Größte.
Also könnten das theoretisch Leser von gedruckten Automagazinen sein oder ehemaligen Lesern von gedruckten Automagazinen?
Ja, logisch. Also ich glaube, dass sich das nicht ausgrenzt. Also das eine ist, ich lese ja auch noch gedruckte Automagazine, ja. Mein Gott.
Aber du testest ja Auto doch selbst.
Ich teste sie auch, aber du hörst doch auch Radio, oder?
Ja, schon.
Na, siehst du? Ich denke, man muss am Puls bleiben, man muss aktuell bleiben und dazu gehört es auch zu gucken, was die anderen machen.
Mhm. Weißt du oder hast du da vielleicht schon mal was gehört, dass eine Autokaufentscheidung aufgrund eines deiner Tests getroffen wurde?
Leider nicht. Also ich würde mir wünschen, so ein Feedback mal zu bekommen. Ich kriege des Öfteren E-Mails mit einer Frage wie zum Beispiel, ich bin auf der Suche nach einem Familienkombi für 30.000. Sie haben geschrieben, der Hersteller XY, dieses Auto hat Ihnen besonders gut gefallen, weil, jetzt hatte ich nochmal eine Frage dazu. Ich gebe den Leuten häufig ein Feedback dazu und beantworte gerne auch die Fragen, die sie dann haben. Ich habe aber leider noch nie eine Antwort drauf bekommen und ich muss dann auch gestehen, ich habe noch nie wieder nachgegriffen, was denn jetzt aus der Entscheidung wurde.
Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
Sehr unterschiedlich. Also wenn ich zu Hause bin, wenn ich im Büro bin, dann ist es so, dass ich versuche auszuschlafen bis um 8. Dann werden als allererstes während der Bart-Session alle Nachrichtenkanäle gecheckt, die Feeds durchgeguckt, geguckt, was die Kollegen geschrieben haben, E-Mails beantwortet, Facebook, die Facebook-Community betreut. Und dann fange ich an, offene Themen zu schreiben. Also meistens ist es ja so, wenn man von der Reise zurückkommt oder von der Testfahrt, dann hat man unheimlich viel Material auf seinem Schreibtisch und dann geht das über den Tag hinaus.
Wie viele Tests oder Artikel schreibst du so pro Tag, pro Woche, pro Monat?
Ich denke, der Durchschnitt in diesem Jahr dürften reine Test- und Fahrberichte bei 3 die Woche sein.
Heißt das, dass du dann auch 3 Testwagen pro Woche fährst?
Das müssen ja nicht ausgedehnte Testfahrten immer sein, aber ich denke, 2 bis 3 Testfahrten die Woche kommen hin und meistens schreibe ich über ein Fahrzeug mehr als einen Artikel.
Klingt schon nach Arbeit.
Ja.
Wir bitten unsere Gäste ja immer wichtige oder interessante Seiten im Netz mitzubringen, über die wir dann hier im Online-Talk sprechen. Den ersten Link, den du uns mitgebracht hast, das ist ein Bericht oder vielleicht besser eine Bilderserie auf der Webseite der Rheinischen Post. Und da geht's um den Blogger Auto Award. Vielleicht kannst du erstmal kurz erzählen, was ist das, der Blogger Auto Award?
Ja, der Blogger Auto Award war eine Idee eines wertgeschätzten Kollegen von mir, vom Jan Kleitzmann, den ihr unter auto-geil.de findet. Der hatte die Idee, dass wir eigentlich auch mal unter uns Autobloggern anfangen sollten, so eine Art Contest, so eine Art Wettbewerb, welches Auto oder welche Marke sticht gerade aus welchem Grund auch immer hervor und dann uns darauf zu einigen und die in den Fokus zu rücken.
Das heißt, ihr seid also so eine Community von Autobloggern, seid die Jury, wer ist da so dabei, wie viele sind das?
Es ist eine recht große Community, also dieses Jahr sind ja unheimlich viele Autoblogger hinzugekommen. Aber es gibt so einen engen Kreis von, würde ich sagen, 30, mit denen man stetig im Kontakt ist. Und einen noch engeren Kreis von vielleicht 8 bis 10, die wirklich unheimlich viel Zeit in dieses Thema investieren. Also bei denen es auch deutlich mehr als einfach nur ein Hobby ist.
Und jeder hat dann eine Meinung und ein Zettelchen und schreibt ein Kreuzchen irgendwo drauf?
So genau, ungefähr. Also wir machen das normalerweise mit einem Google-Dokument. Mhm. Darf ich Google sagen?
Möchtest du nochmal?
Wenn wir heute alle Marken verbieten, dann haben wir ein Problem.
Nee, wir machen das normalerweise über so ein Google-Dokument und dann kann jeder einen Vorschlag reinsetzen und dann haben wir einen gewissen Zeitraum, wo wir sagen, jetzt stimmen wir ab und hinterher schreiben wir darüber.
Gibt es da Unterschiede zu anderen Auto-Awards, die ja in der Regel von der Presse vergeben werden, mal abgesehen, dass euer Award von Bloggern vergeben wird?
Ich glaube, dass wir einen unversauteren Blick auf die Themen haben. Wir müssen also uns hinten dran keine Gedanken machen, ob wir irgendeinen Automobilhersteller verkratzen, weil wir ihn nicht benennen. Hm. Also ich glaube, dass das mit das der größte Unterschied ist bei solchen Sachen. Wir gehen relativ locker an das Thema ran.
Gab es da für dich Überraschungen beim Ergebnis eurer Abstimmungen? Also irgendein Auto, was du da nicht unter einer Top 3 gesehen hättest oder was du gern unter einer Top 3 gesehen hättest, aber was irgendwie nicht geschafft hat?
Ja, leider kann man die Leute nicht immer dazu überreden, dass man die eigenen Vorschläge gewinnen. Das ist das Blöde an dieser Demokratie und an solchen Wahlvorgängen. Das ist überraschend manchmal. Also es gibt natürlich Unterschiede, genauso wie es an einem Stammtisch Unterschiede gibt, wo jemand sagt, oh, mein 3er BMW ist das Nonplusultra und der Mercedes-Fahrer sagt, das ist ja gar keine Ahnung. Das gibt's unter Autoblogger natürlich auch. Das wäre ja sonst langweilig, glaube ich.
Beispiel für ein ganz krasses.
Da fällt mir jetzt kein Beispiel direkt ein.
Was hältst du denn von so klassischen Preisen, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, goldenes Lenkrad aus dem Hause Axel Springer, bei dem ja auch prominente Leute wie Gottschalk oder Peter Maffay oder Barbara Schöneberger zumindest beteiligt sind an der Abstimmung?
Also den ursprünglichen Initiator vom goldenen Lenkrad, der sitzt ja heute, wenn ihr das recherchiert habt, als Chefredakteur bei Motor Talk. Ich glaube, man sieht ganz gut, wohin es geht. Also die ganzen klassischen Verlagshäuser und deren alte Marketinginstrumente, die sind ziemlich abgelutscht und ich glaube, sie sind nicht glaubwürdig. Denn wenn du hinterher die Pressemeldungen anschaust zum goldenen Lenkrad, ja, dann hat jeder Hersteller ein goldenes Lenkrad bekommen. Mhm. Das ist alles schön gleichmäßig, paritätisch verteilt. Jeder bekommt sein Gutschen Aufmerksamkeit. Ich glaube, dass das durchaus auch draußen bei Menschen, die nicht jeden Tag mit den Medien arbeiten, ankommt und man daher die Wertigkeit rausgeworfen hat aus solchen Geschichten.
Also könnte man vielleicht sagen, der Blogger Auto Award ist ein Stück weit authentischer?
Er ist mit Sicherheit authentisch, weil er völlig ohne das Zutun einer Redaktion oder ohne Zutun eines Marketing-Budget-Verantwortlichen passiert und rein Schnauze der Blogger ausgesprochen wurde, die ja zu 90% eben das nicht hauptberuflich tun und dann wesentlich unabhängiger sind in meinen Augen.
Kommen wir nochmal zurück zu deinem Link, den du geschickt hast. RP Online hat zum Blogger Autowart so eine Bilderstrecke mit euren Siegern ins Netz gestellt, also vermutlich so, wie das bei jedem anderen wichtigen Auto Award gemacht wird. Warst du da ein bisschen stolz, als du das gesehen hast?
Oh ja, auf jeden Fall. Das ist, ich glaube, genauso wie die Einladung zum Radio. Ich meine, das sind klassische Medien. Das ist auch für uns jemand, der sich hinsetzt und jeden Tag ins Internet reinschreibt, durchaus noch so, dass man sagt, oh, hallo, da wurden klassische Medien auf einen aufmerksam. Das ist, ja, auf jeden Fall, man ist stolz drauf, klar.
Wie ist der Award sonst so angekommen? Was hast du da so für Erfahrungen gemacht? Was gab's für Feedback?
Ja, ich meine, gewonnen hätte beim allerersten Mal Daimler mit dem SLS. Die haben dann auch gleich über ihre Social-Media-Schiene geantwortet und haben in Social Media auf ihrem Facebook-Account ein schönes Foto gebastelt und haben sich dafür bedankt. Auch das fand ich einfach großartig, weil es zeigt, dass auf der anderen Seite die Wertschätzung vorhanden ist.
Die haben sogar eine Werbekampagne gemacht, ne? Ist das richtig? Ein Plakat? Irgendwo?
Facebook, ja, auf Facebook. Also keine gedruckte Werbekampagne, aber im Social-Media-Kanal haben sie es gemacht.
Ja. Blog-approved stand drauf.
Ja, ja. Finde ich, ist das nicht geil, wenn du als Hobby sowas anfängst und dann die Wertschätzung erfährst? Finde ich toll.
Bleiben wir nochmal so ein bisschen bei der Community, eurer Auto-Blogger-Community. Du hast ja schon gesagt, es sind so um die 30, die du kennst oder von denen du weißt, dass es sie gibt, ungefähr. Ist das ein Wettbewerb um Leser oder beflügelt man sich da eher? Guckt man, was machen die anderen und richtet seine eigene Strategie darauf aus?
Ich würde sagen, es verändert sich im Augenblick. Es verändert sich mit dem steigenden Klickzahlen, das verändert sich momentan auch mit der Aufmerksamkeit, die man bekommt. Aber ganz grundsätzlich ist es so, dass der große Teil der Autoblogger sich untereinander lieber als Kollegen in einem gemeinsamen Thema sieht und sich dann auch gemeinsam verlinkt, gemeinsam weiterhilft, Aufmerksamkeit vergibt. So wie es eigentlich auch der Grundgedanke ist im Internet. Also ich glaube, ich kann meinem Leser Mehrwert bieten, wenn ich ihm sage, hier drüben Kollege XY hat zu diesem Auto oder zu diesem Thema etwas geschrieben, schau dir das auch mal an. Ich glaube, das ist etwas, was wir in unserer Community schon sehr, sehr stark tun, ja.
Wie macht sich das so bemerkbar? Also kommentiert ihr eure Artikel zum Beispiel?
Untereinander kaum noch, weil einfach oftmals die Zeit fehlt. Also wenn ich jetzt von mir aus sehe, vor einem Jahr zum Beispiel, habe ich das deutlich mehr getan, als ich es heute tue. Man hat auch damit zu tun, das alles zu verfolgen und man will ja nicht immer einfach nur hurra, toll und ja, ich gebe dir völlig recht und drunter schreiben, sondern möchte gerne eine vernünftige Antwort schreiben und dann geht es eigentlich darauf hinaus, dass man eine Blogantwort drüber schreibt. Also das haben wir auch schon gehabt. Ich glaube, das Thema Wechselkennzeichen war so etwas, wo Kollege Strattmann von Radabkommen und ich ja so eine Blogserie hatten. Er hatte eine Meinung, ich hatte eine Meinung dazu und wir haben uns da öffentlich drüber ausgelassen.
Wie viele Blogger gibt es, also Autoblogger, die davon leben können?
Zu wenige.
Weißt du eine Zahl?
Ich weiß zwei, ja. Das bin ich und das ist der Kollege Jens Strattmann. Ja, aber muss ich ja erst Jens Strattmann sagen und dann mich sagen, ne?
Gesetzt den Fall, jemand sagt, ach, ich hätte auch Bock auf so einen Autoblog und er will jetzt so einen Blog aufmachen. Kann er dann einfach zu den Automobilherstellern hingehen und sagen, ich bin jetzt auch Autoblogger, ich hätte gerne mal einen Testwagen?
Das kann er tun. Die Antwort wird sein, sehr geehrter Herr XY, es freut uns vielmals, dass Sie so ein großes Interesse an unseren Produkten haben. Leider ist die Poolgröße eingeschränkt und wir können sie derzeit nicht berücksichtigen. Ich glaube, dass es jeder hat das Recht zu bloggen, jeder hat das Recht einfach zu tun und zu lassen, was ihm da gefällt und auch zu arbeiten, aber so ein bisschen, ich denke so ein bisschen Hintergrundwissen und ein bisschen Arbeit ist doch notwendig, um die notwendige Aufmerksamkeit vom Automobilhersteller geschenkt zu bekommen.
Die Antwort, die klang jetzt so, als hättest du die schon das ein oder andere Mal bekommen.
Die Antwort, dass der Pool zu klein ist?
Ja.
Oh ja. Dass ich Autobloggen jetzt 1,5, 2 Jahre. Es hat angefangen mit Honda. Alle anderen haben am Anfang, nee, und wir wissen nicht, was Blogs sind. Da kommt immer die gleiche verklausulisierte, höfliche Antwort. Am letzten Endes ist es in Klardeutsch nichts anderes als, wir können nicht einschätzen, was du tust, und darum kriegst du kein Auto. Ende.
Wie lange hat das gedauert, bis du dann wirklich Autos bekommen hast?
Das geht peu à peu, das geht Schritt für Schritt. Es gab einige Automobilhersteller, die eben am Anfang sehr viel offener waren als andere. Das sind die Importeure vor allen Dingen gewesen. Und dann zieht das, dann entwickelt das eine gewisse, wie nennt man das, wenn das von alleine ins Rollen beginnt?
Eigendynamik.
Eigendynamik, danke. Und dann kommen auf einmal die Automobilhersteller und sagen, ja, möchtest du nicht auch mal dieses und jenes fahren? Ja, weil die sehen ja, Moment, der schreibt über den Mitbewerb und eigentlich alle Mitbewerber online jetzt auf seiner Seite, nur wir fehlen doch. Und auf einmal funktioniert's. Es ist eine Sache, dass hartnäckig dranbleiben, aber auch beweisen, dass das, was man da tut, man nicht einfach nur tut, weil man mal ein Wochenende irgendein neues Auto fahren will, sondern weil man wirklich Interesse und Spaß an der Arbeit hat.
Vielleicht noch eine blöde Frage, worüber hast du dann am Anfang geschrieben?
Ohne Testwagen?
Über Mietwagen. Ja.
Tatsächlich.
Ja, tatsächlich. Also zum einen bin ich jemand, der in seinem Leben schon 26 eigene Autos hatte oder so, oder 28, und ich eben unheimlich viele Mietwagen hatte. Und dann habe ich eben über die Fahrzeuge geschrieben. Zumal es am Anfang auch mein Blog noch deutlich mehr Themen hatte als nur Fahrberichte und Erlebnisse, die direkt mit dem Auto zu tun haben.
Und wie war das dann, oder gab es einen Unterschied dazwischen, dass die Automobilhersteller dir einen Testwagen zur Verfügung gestellt haben und dass du dann irgendwann auch zu Veranstaltungen eingeladen wurdest, also zum Beispiel ins Ausland, so PR-Events, war das nochmal ein Schritt?
Das ist kein anderer Schritt mehr drin. Also üblicherweise geht das Hand in Hand. Es ist, in meiner Wahrnehmung geht es Hand in Hand. Wobei es in diesem Jahr eben unheimlich viel sich da geändert hat und unheimlich viel getan wurde für Blogger allgemein.
Und ja, jetzt heute gibt es ja sogar so eine Art Konkurrenzkampf zwischen euch Bloggern und der Printpresse. Ne? Kann man zum Beispiel, also jedenfalls vermuten, wenn man deinen Blog liest, da schreibst du ja dreckiges Spiel der Motorpresse.
Ja.
Was meinst du damit?
Da geht es ganz klar um eine Aussage, die ich von zwei Mitarbeitern von Automobilherstellern bekommen habe, denen nahegelegt wurde, zu internationalen Präsentationen von neuen Modellen Blogger erst deutlich später einzuladen, wenn die schon eingeladen werden müssen. Ich sehe aber da jetzt nicht einfach nur die klassische Presse und die Blogger Kopf an Kopf, sondern eher das klassische Verlagswesen, was ein Problem damit hat, dass unheimlich viele Klicks sich auf unheimlich viele Autoblogs mittlerweile verteilen und denen fehlen die Klicks dann einfach. Und das ist ein wirtschaftliches Interesse, das geschützt wird von ihnen.
Und das bezeichnest du, also die Art und Weise, wie die das versuchen?
Das ist ein dreckiges Spiel, oder nicht?
Lass ich mal unkommentiert. In welcher Hinsicht sind Autoblogs den Printmagazinen denn überlegen?
Wir sind schneller auf jeden Fall. Schneller. Authentisch ist ein arg strapaziertes Wort. Aber ich glaube, wir sind in der Darstellung, dass wir subjektiv sind, ehrlich. Ich glaube, viele Printmagazine versuchen häufig eine gespielte Objektivität darzulegen. Wenn du aber jetzt nur ein Auto fährst, über ein Auto schreibst, also nicht zwei Modelle miteinander vergleichst, dann ist alles, was du darüber schreibst, höchst subjektiv. Du kannst gar nicht, also der Mensch an sich kann ja nicht objektiv an einer Geschichte stehen, sondern er hat immer einen eigenen Blickwinkel. Und ich glaube, was viele Blogs voraus haben, zu sagen, ja, meine Darstellung ist subjektiv, aber dazu stehe ich auch und wir sind vor allen Dingen schneller. Wir haben keinen Druckvorlauf und kein Lektorat, und wenn ich auf einer Fahrveranstaltung bin, dann, und der Zeitablauf lässt es zu, dann ist am Abend der Fahrbericht online, Ende.
Und rein was die mediale Darstellung angeht, Videos, Audio, eine Bilderstrecke, macht ihr solche?
Bedient ihr solche? Auf jeden Fall. Also es gehört dazu, da auch das nächste strapazierte Schlagwort crossmediales Arbeiten. Ich glaube, das ist den Bloggern grundsätzlich das ist eine grundsätzliche Eigenart von Bloggern. Die arbeiten eben, die haben immer das Handy griffbereit, da wird ein Instagram-Foto geschossen, da wird getwittert, da wird Facebook, und hinterher schreiben sie aus all diesen Eindrücken, die sie gewonnen haben, eben Blogbeitrag noch. Und dass dann Videos abfallen und Bilder, das gehört da dazu.
ganz klassisch per E-Mail hast du uns Bookmarks geschickt und wir sprechen nochmal über einen. Dein zweiter Link, der führt zu einem Artikel vom Verlag Werben und Verkaufen. In dem geht es um das Bloglight. Das ist auch eine Aktion von euch Autobloggern. Berichtige mich, wenn ich was Falsches sage. Wo ihr einmal im Monat einen Autohersteller vorstellt, der in euren Augen irgendwas besonders gut gemacht hat. Jetzt im November war das Opel. Ja. Unter anderem, weil sie bewiesen haben, dass sie so ein bisschen Plan von Social Media haben. Wann genau kommt man in das Bloglight als Autohersteller?
Ja, einfach einen dicken Scheck an mich schicken. Die Adresse kriegt ihr über den Verlag dann.
Nein. Ja, so habe ich das vermutet.
Ja, genau. Ich glaube, das vermuten viele, aber es ist genauso der gleiche demokratische Prozess, der hinter dieser Autowahl gesteckt hat, dass wir eben in unserer Gruppe, wir unterhalten uns sehr eng oder sehr häufig und sehr offen. Wir haben eine Facebook-Gruppe und die ist geschlossen und da unterhalten wir uns einfach und überlegen, welcher Automobilhersteller hat denn in diesem Monat durch was geglänzt. Wir wollen dadurch schon ein bisschen auch Aufmerksamkeit zurückgeben. Es ist auch hier sehr schwierig, alle Meinungen unter einen Hut zu bekommen. Mhm. Und auch wir haben oftmals das Problem gehabt, wenn wir jetzt sagen, ja, wir nehmen den Automobilhersteller XYZ, weil er uns eingeladen hat auf ein Presseevent, dann ist das vielleicht doch ein bisschen arg dünn, ja, weil nächstes Mal wirst du wieder eingeladen, wen wählen wir dann? Deswegen haben wir schon versucht zu gucken, wo bewegt sich was bei einem Automobilhersteller? Wo bewegt sich was auf der Ebene, wie er mit Bloggern oder wie er mit neuen Medien umgeht? Oder geht es um ein Thema bei Autos? Also Opel zum Beispiel kommt zurück in den Motorsport, in den Breitensport. Das ist etwas, wo ich sage, das muss man auch nach außen nochmal sagen. Die Marke Opel lässt sich da jetzt nicht einfach totschlagen, sondern macht nächstes Jahr nochmal einen Motorsport-Cup. Finde ich geil, da muss man was...
Jetzt sagst du, es geht nicht nur darum, dass ihr eingeladen werdet. In dem Artikel, den du uns mitgebracht hast, geht's um das Bloglight im Mai. Da war Skoda im Rampenlicht. Ja. Und ja, eigentlich geht's in dem Artikel darum, dass ihr eingeladen wuret und dass das quasi auch der Grund war, warum ihr im Bloglight wart. Also doch so ein bisschen, ihr seid nett zu uns und wir schreiben nett über euch?
Nein, nicht doch, weil der Mai liegt jetzt 6 Monate, 7 Monate zurück. Mhm. Und es ist auch bei Autobloggern so, dass ein gewisser Entwicklungsprozess stattfindet. Gestern, heute und morgen hoffentlich auch. Durchaus ist es am Anfang daraus geboren zu sagen, ja, es gibt Marken, die sagen, wir geben euch die notwendige Aufmerksamkeit und die Wertschätzung, indem wir sagen, ihr könnt dieses neue Modell wie die klassische Presse zu den gleichen Terminen kennenlernen. Das haben wir da auch durchaus noch so gesehen und Skoda war als einer der Marken, die im VW-Konzern, die aus dem VW-Konzern kommen, die erste Marke, die sich auf diese Schiene bewegt hat, was immer über die Personen, die dort am Arbeiten sind, an denen liegt. Und die Verantwortliche da hat einfach einen großartigen Job gemacht. Und du merkst halt auch, wenn du zu so einem Termin kommst, bist du einfach nur eingeladen, weil du billig über etwas schreibst, weil die müssen ja kein Werbebudget einplanen. Oder bist du da, weil die sagen, oh, ihr seid wichtig. Ich glaube an euren Kanal. Wir glauben, dass das, was ihr macht, auch in Zukunft noch mehr Bestand haben wird.
Also geht es nicht direkt um die Anerkennung von euch, sondern mehr um die Anerkennung des Bloggens, der Social Media auch so ein Stück weit?
Der Veränderung in der Medienkultur in meinen Augen. Also das ist für mich ganz klar, ja. Gerade die Automobilindustrie ist etwas, was unheimlich eng mit dem Verlagswesen oder der klassischen Medienlandschaft verstrickt war. Und da ist es schwer, diesen Schritt zu machen und sagen, wir lassen uns auf irgendwelche Leute ein, wo man eben nicht den Chefredakteur anrufen kann, wenn die etwas geschrieben haben, was uns nicht gefällt. Oder das Werbebudget kürzen oder was auch immer, ja. Das muss man honorieren in meinen Augen. Das haben wir damals bei Skoda so gesehen, ist der erste gewesen aus dem großen VW-Konzern.
Warum ist dir jetzt wichtig, dass der Verlag Werben und Verkaufen über das Bloglight berichtet?
Weil ich glaube, das ist die Bastion der klassischen Werbe- und Marketingindustrie, wenn man es geschafft hat dorthin oder wenn man es geschafft hat, diesen Leuten die Aufmerksamkeit, also von denen die Aufmerksamkeit, dann hat man einen großen Schritt. Und ich habe damals das ganz klar als einen Riesenschritt gesehen.
Björn, du bist ja auf die Zusammenarbeit mit den PR-Abteilungen der Autokonzerne angewiesen. Wenn die dir keine Testwagen zur Verfügung stellen, dann kannst du nichts testen und dementsprechend auch nichts schreiben und dementsprechend auch nichts verdienen. Und meine Vermutung ist jetzt, wenn du einen Testwagen so richtig schlecht abschneiden lässt, dann bekommst du beim nächsten Mal vielleicht dann keinen mehr oder nicht mehr so schnell oder so. Also eine Art Interessenskonflikt. Wie löst du den?
Die klassische Frage nach der Unabhängigkeit des Mediums.
Die muss kommen, natürlich.
Ja, die kann man jetzt auf verschiedene Varianten lösen, diese Frage, oder beantworten. Grundsätzlich bin ich völlig frei in dem, was ich schreibe. Und grundsätzlich gebe ich dir recht, gerade in der Anfangszeit hatte ich das Problem zu sagen, jetzt habe ich zum ersten Mal einen Mercedes und jetzt darf ich da meine Meinung nicht sagen, weil am Ende kriege ich keinen Mercedes, ich will aber nochmal einen Mercedes testen und so. Die Angst habe ich heute nicht mehr. Und wenn du meinen Blog aufmerksam liest, dann findest du relativ häufig Kritikpunkte an den Fahrzeugen. Ich glaube, dass der Automobilhersteller durchaus auch ein Interesse daran hat, nicht einfach nur Schönschreiber zu fördern oder Schönschreiber im Kontakt zu halten, sondern ich glaube, dass man in der Automobilindustrie durchaus sieht, ist es jemand, der nach außen hin etwas vermitteln kann und angesehen ist, und machen wir uns das vielleicht kaputt, wenn wir den nicht wieder einladen oder nicht dem kein Fahrzeug geben. Also wenn du, es wird ein bisschen verklausuliert, ist noch ein bisschen umständlich, machen wir es anders. Wenn ich heute nur über Mercedes schönschreiben würde, dann wäre ich ja relativ schnell ein Mercedes-Benz-Schönschreiber. Das heißt, meine Relevanz zu einer Berichterstattung über ein Mercedes-Modell, die wäre ja überhaupt nicht mehr vorhanden, weil die Leute sagen, ja, der schreibt ja sowieso alles schön. Aus dem gleichen Grund bin ich heute nicht mehr in Foren aktiv, in denen es nur um eine Marke geht, weil du da völlig blind zu einem Thema wärst. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, sehr differenziert über jedes Auto zu schreiben, sich zu überlegen, für wen ist dieses Auto interessant, und dann auf den Punkt zu sagen, aber das ist in diesem Fahrzeug nicht gut gelöst. Und in meiner Erfahrung ist es so, dass die Automobilhersteller sogar dafür, für dieses Feedback offen sind und dankbar. Denn oftmals hat die PR-Abteilung ja dann auch wieder die Aufgabe zu sagen, hier hört mal zu, der dritte Journalist hat jetzt gesagt, diese Kofferraumabdeckung, die ihr da drin habt, die ist total dämlich gelöst. Lasst euch doch mal was einfallen. Wenn es dem Journalist auffällt, dann fällt es auch den Kunden auf. Und ich sehe da eben die Aufgabe drin, wenn du ein guter Blogger bist. Natürlich brauchst du dafür die Eier, also das Standing zu sagen, jawohl, ich habe eine Meinung und dazu stehe ich ein. Mhm.
Es gibt einen bekannten Blogger hier in Deutschland, der heißt Felix Schwenzel, und der hat mal, das ist schon einige Jahre her, ein Zitat aufgeschrieben, das recht bekannt geworden ist. Ich lese das mal vor. Journalisten machen so etwas seit Jahren. Autotest heißt das. Sie bekommen von einem Hersteller ein oder mehrere Fahrzeuge gestellt, werden zu Events eingeladen, bekommen Anreise und Übernachtung bezahlt und werden kräftig mit kalten Buffets und eifrigen PR-Damen am Hintern gepudert, um das Auto in den redaktionellen Teil der Zeitung zu bringen. Leider vergessen die Journalisten oft die Rahmenbedingungen solcher Deals zu erwähnen. Björn, siehst du das genauso? Vergessen die Journalisten das? Und falls ja, findest du das schlimm? Sollten sie das tun?
Wie oft war eigentlich der Felix Schwenzel auf so einer Präsentation?
Weiß ich nicht.
Ja, ich auch nicht. Ich glaube nämlich, dass es in diesem Zitat, man kann ja ein Zitat, klar, ich gebe jeder das Recht, zu etwas eine Meinung zu haben und darauf zu sagen, es ist so. Es ist bei weitem nicht so. Es ist unzweifelhaft, dass die meisten Präsentationen im Süden sind. Jetzt war ich zum Beispiel vor kurzem, neuer Toyota Auris in Lissabon. Dann denkt sich jeder, oh, der Habecker, der fliegt ja morgen nach Lissabon, der fliegt mit Sicherheit First Class Business und dann fährt er ein paar Stunden Auto, dann fliegt er wieder heim und damit kauft sich Toyota seine Meinung. Das ist aber ein bisschen anders, weil wenn ich nämlich zum Beispiel nach Lissabon fliege für eine Nacht, dann bedeutet das für mich 1,5 Stunden Anreise zum Flughafen, 1 Stunde Wartezeit am Flughafen, 3 Stunden Flug in der Economy Class, so wie jeder andere Tourist auch. Vor Ort 1 bis 2 Stunden administrative Tätigkeiten, Führerschein prüfen, sich das Marketing bla bla anhören, dann mit einem zweiten Journalist auf eine vorgegebene Teststrecke gehen, nicht unbedingt wissen, welche Strecken hast du dort, sich dann als allererstes mit dem Auto vertraut machen, abends um 5, 6, 7, je nachdem, im Hotel anzukommen, schnell seine Sachen auszupacken, sich frisch zu machen, um dann zum Marketing-Lounge in die große Halle zu gehen, sich dort auch nochmal anzuhören, was so toll an dem Auto ist, dann zum Dinner zu gehen, abends ins Bett zu fallen, morgens um 6 wieder aufzustehen. Du bist also mal 5, ich will das mal festhalten, mal 6 bis 7 Stunden in so einem ganz tollen Hotel. Alles, was du siehst, ist letzten Endes deine Bettdecke und das Badezimmer. Und am nächsten Tag fährst du dann auch nochmal 1 bis 2 Stunden mit dem Auto und dann fliegst du zurück. Der große Vorteil von dem, wie es momentan läuft, ist auf Seiten der Automobilindustrie, nicht auf Seiten der Journalisten. Denn die Automobilindustrie hat nur an einem Platz momentan die Aufgabe, 10, 20 Autos bereitzustellen und dann da 300, 400 Journalisten durchzuschleusen. Und der Journalist, der klassische, ja, der ist häufig an einem Buffet zu finden. Und ja, der wird auch eingeladen und dem werden die Reisekosten bezahlt. Aber sorry, mit Urlaub hat es nichts zu tun und mit einer positiven Beeinflussung auch nicht. Denn wenn ich nach einer Dreiviertelstunde Wartezeit im Flugzeug, weil es enteist werden muss, 3 Stunden später aus der Touristenklasse aussteige, ich glaube nicht, dass ich dann positiv beeinflusst wurde.
Aber warum machen die Automobilhersteller?
Weil es einfacher ist.
Ja, aber die könnten die 10, 20 Autos doch auch zu Hause in Stuttgart präsentieren.
Toyota wäre Brüssel zum Beispiel.
Okay.
Genau. Das Ergebnis ist, dass die Fotos dann alle das Atomium zeigen, immer die gleichen. Das wollen die Leute natürlich nicht. Also das ist schöner, das Auto, das fotografiert wird, vor dem Meer zu zeigen. Verständlich. Und dann müssen alle dorthin auch wiederum eingeladen werden. Also ob die Journalisten alle nach Brüssel fliegen oder nach Lissabon fliegen, ist ziemlich egal. Oder nach Stuttgart eingeflogen werden, ist auch egal. Nur das Wetter ist stabiler im Süden. Das ist nach einem Jahr, in dem ich unterwegs bin, würde ich sagen, mit einer der Hauptgründe.
Also geht es nur um die Fotos? So ein Test im Regen oder Schnee oder Sturm ist ja auch nicht verkehrt, oder?
Es geht auf jeden Fall immer darum, dem Journalisten, ich will euch das gar nicht abreden, ich will auch, dass dem Felix Schwenzel gar nicht in Absprache springen. Es geht immer darum, den Medienmenschen die Arbeit angenehm zu gestalten. Aber ich denke, mit dem Bewusstsein im Hinterkopf gehört es auch zur Professionalität eines Medienmenschen zu sagen, ich kann das ausblenden und kann mich auf das Produkt oder kann mich auf den Test konzentrieren.
Aber zumindest in einigen Blog-Einträgen von dir und auch Kollegen wird es nicht ausgeblendet. Es wird sogar sehr bewusst mit eingebaut in den Blog-Eintrag. Es wird transparent gemacht.
Ja.
Zwei Fragen. Erstens, warum macht ihr das? Und zweitens, ist das vielleicht auch ein großer Unterschied zur klassischen Motorpresse, die das eben nicht macht?
Also völlig. Dieses mit reinbringen hat was damit mit der Transparenz. Nicht zu sagen, ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich hier runtergeflogen bin und ich teste das jetzt hier und schreibe nichts darüber. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Das hast du, glaube ich, gerade auch gemerkt, das zu verargumentieren, warum man wohin auch immer fliegt, um ein Fahrzeug zu testen. Das kann man in meinen Augen eben völlig transparent machen. Die klassischen Medien, du fragst Verlagsredakteur oder frag dort einen Chefredakteur, warum sie das so nicht machen. Ich bin der Meinung, Vorteil Blogger ist eben dieses belastete, dieses schwer strapazierte Wort Authentizität zu sagen, ja, es ist so, wir machen das so, aber ich bin Profi genug zu erkennen, wo ich beeinflusst werden kann und das eben ja zu umgehen.
Auf der anderen Seite gibt es dann auch noch, dass ihr Blogger, ich nenne es mal vorsichtig, über manche Automobilkonzerne leicht schimpft oder etwas herzieht, wenn die Zusammenarbeit mit den Bloggern nicht so gut funktioniert.
Ja, und?
Na, wo ist da die Motivation?
Wenn du dich über deinen Chef ärgerst, erzählst du es deiner Frau, ne?
Ja gut, aber Mercedes ist ja nicht dein Chef.
Ja, aber oder mein Audi. Beruf. Mercedes ist mein Beruf. Es ist mein Tagesgeschäft, mich mit verschiedenen Automobilherstellern zu beschäftigen und deren Produkte. Und wenn ich auf der anderen Seite einen Mitarbeiter habe, der eben mich nicht so behandelt, wie ich mir das gerne wünsche, ja, ist es doch, denke ich, völlig opportun und normal, sich darüber auch auszulassen. Genauso wie man sagen kann, das Auto war gut, kann man sagen, der Hersteller war gerade doof. Ja, also
zeigt das eigentlich normal. Wirkung?
Eher wenig. Zeigt es Wirkung, wenn deine Frau dich direkt vor Freunden kritisiert? Meistens nicht.
Na ja, gut, aber je nachdem, wie viel Reichweite ihr schon habt,
ja,
aber und dann vielleicht gerade im Team.
Und so hinter verschlossenen Türen, dann gibt es dann mit der Frau dann aber doch Stress, ne?
Ja, ja, eben. Und ich weiß es nicht, ob es wirklich Wirkung zeigt. Also ich kann es nicht nachvollziehen im Augenblick.
Okay. Gibt es bei Autokonzernen inzwischen eigentlich auch Mitarbeiter, die sich speziell um euch Blogger kümmern?
Ja, ja, es gibt. Das sehe ich sogar eigentlich als Hauptproblem, dass es bei Automobilkonzernen zu sehr getrennt wird. Dass man zu sehr sagt, das ist Social Media, Blogger, und das ist klassische Printpresse. Ich glaube, es geht ganz grundsätzlich immer um Kommunikation und um Pressearbeit in den Konzernen. Und eigentlich sollte das nicht getrennt sein, aber es ist bei vielen Unternehmen so.
Worin besteht denn das Hauptproblem? Wo ist denn der Nachteil für dich?
Dass je mehr Menschen im Spiel sind, je mehr Ansprechpartner im Spiel sind, je mehr ein Thema aufgebläht wird oder je mehr Abteilungen du das Ganze treiben musst, umso komplizierter wird das, umso langatmiger wird das ganze Thema.
Aber das ist nur organisatorisch? Also du hast eben gesagt, ihr werdet schon gleich behandelt.
Wir werden immer gleicher behandelt, ja.
Okay.
Das ändert sich gerade, ja.
Konstantin und ich schauen ja mit unseren Kollegen jeden Tag ins Netz und berichten hier in D-Radio Wissen immer um 9 und um 13 Uhr in der Webschau darüber, was gerade im Netz so am meisten diskutiert wird. Anfang dieser Woche hat uns zum Beispiel mal wieder das Thema Leistungsschutzrecht beschäftigt. Da geht es ja kurz gesagt darum, dass die Zeitungsverlage Geld von Suchmaschinen wollen, wenn die kleine Textausschnitte passend zu einem Link auf einen Online-Artikel anzeigen wollen. Der Bundestag hatte sich Ende letzter Woche damit befasst und viele Zeitungen haben auch aus der Perspektive vieler Blogger sehr einseitig darüber berichtet, nämlich pro Leistungsschutzrecht. Es stand dann die Frage im Raum, wie unabhängig der Journalismus eigentlich noch ist, und zum Beispiel der Blogger und Journalist Richard Gutjahr hat im Zusammenhang den Satz geschrieben: Ich bin stolz, Blogger zu sein. Fühlst du dich hauptsächlich als Blogger oder als Journalist oder beides und bist du auf irgendwas stolz?
Und warum muss ich mich eigentlich jetzt für irgendwas von beiden entscheiden?
Musst du nicht, nee.
Aber also ich glaube, der richtige Schritt ist, wenn man anfängt und sagt, das ist jemand, der was mit Medien macht, Ende. Ich glaube, man muss unterscheiden, ob du im Marketing tätig bist oder in der Pressearbeit. Ich persönlich würde mich dann eher in der Pressearbeit gerade sehen. Wobei ich sage, dass viele Übergänge sind da unheimlich fließend. Und selbstständige Blogger, wenn wir jetzt beim Begriff wieder zu bleiben, die müssen unheimlich viele Arbeiten unter einem Hut erledigen, viele Aufgaben.
Ich glaube, wo Gutjahr so ein bisschen drauf hinaus wollte in dem Zusammenhang, ist, dass der klassische Journalist in dem Moment gefangen ist, ja, wenn es um Verlagsinteressen zum Beispiel geht und der Blogger unabhängiger. Ja. Und das ist, glaube ich, das, worauf er dann ein Stück weit stolz ist. Ist das was du nachvollziehen kannst?
Absolut. Also dann, wenn es so formuliert wird, dann sage ich gerne, stelle ich mich hinter Herrn Gutjahr und sage, ja, sehe ich genauso. Es hat was mit Unabhängigkeit, mit Eiern zu haben. Ja, auf
jeden Fall. Anderes Thema, wir haben außerdem über die Diskussionskultur im Netz gesprochen diese Woche in der Webschau. Unter anderem über den Blogger Jürgen Vielmeier, der vor einigen Wochen seinen Job beim Blog Basic Thinking an den Nagel gehängt hat, weil er mit den ganzen kritischen Kommentaren nicht mehr klargekommen ist. Er hat dann irgendwann bemerkt, so schreibt er das auf seinem Blog, dass er Artikel möglichst so formuliert, dass es wenig Punkte gibt, die kritisiert werden können. Und ja, da hat er gemerkt, dass da irgendwie was schief läuft. Bei dir auf der Seite gibt's auch recht viele Kommentare unter den Artikeln und du bist auch mit deinem Blog auf Facebook aktiv. Welche Erfahrungen hast du da so gemacht mit der Kommentarkultur?
Also ich glaube, als ich mein erstes Video hatte, also als ich das erste Mal ein Video hatte, wo unten drunter stand, du bist fett und hässlich und du wirst nie erfolgreich, wusste ich, jetzt habe ich es geschafft. Weißt du, wenn du keine Hater bekommst, dann hast du keine Aufmerksamkeit. Und wer... If you can't stand the heat, get off the kitchen. Wie war das?
Ja.
Musst du abkönnen.
Wie gehst du damit rum? Also stehst du dann abends vorm Spiegel und denkst,
Ja, also meistens schlage ich meine Frau, dreht unseren Hund raus und so. Nein, das musst du abkönnen, sorry. Also da musst du, wenn du etwas in die Öffentlichkeit trägst, musst du damit umgehen können, dass jemand sagt, nein, du bist doof, das ist falsch, Ende. Ja, so lass ihn seine Meinung.
Jetzt ist das eine, irgendwie einen Hater zu haben über irgendwas, wofür du ja nichts kannst, für dein Aussehen oder was auch immer.
Da kann ich schon was für, oder?
Ja, naja, klingt ja so, als würde, hätte das, stimmt das?
Nee, Meinung? Natürlich, nein, aber das ist ja total subjektiv und ja. Ne, man kann ja mir auch sagen, ich bin ein langhaariger Bombenleger und ich sehe das ganz anders. nein, aber... Wie gehst du mit Kritik um, wenn es um Substanzielle geht? Also wenn jetzt einer sagt, irgendwie, dein Test ist total blöd.
Ja, reflektieren gehört dazu. Also ich glaube, reflektieren gehört zum Beruf des Journalisten, genauso wie es für einen Blogger sein sollte. Solange Kritik sich am Handeln äußert und nicht an der Person, muss man sie aufnehmen, muss man drüber nachdenken. Wenn Kritik zum Beispiel darum geht, du hast hier Folgendes vergessen bei einer Ausführung und warum bist du nicht darauf eingegangen, dann ist es notwendig und dann hilft es einem auch besser zu werden. Und wenn die Kritik nur über Personen geht, dann ist es eben, ja, dann sollte man sie lassen. Dann ist es uninteressant.
Ist dir das wichtig, dass du dann in den Dialog auch kommst mit deinen Fans, Followern?
Da bin ich ja wieder auf der Blogger-Seite, wo ich sage, also manchmal bin ich eigentlich sehr traurig, dass relativ wenig Menschen sich über Kommentare äußern, sondern die meisten immer noch eine E-Mail schreiben, also diesen klassischen Leserbrief schreiben. Mir ist es sehr wichtig, weil ich dann auch immer wieder neue Aspekte gewinne. Also da fragt jemand, passt der Kinderwagen hinten rein, so und so, ich hatte Kinderwagen XY, hast du nie ausprobiert? Sag ich, ja sorry, ich habe halt auch kein kleines Kind, das war noch nie in meinem Fokus. Ja. Und dann denkt man darüber nach und das ist die Kritik, die ist Gold wert.
Ja, bleiben wir bei den Tests, vielleicht mit Kinderwagen oder ohne, wie läuft so ein Test denn ab?
Was genau möchtest du darüber wissen? Also ich fahre die Fahrzeuge in der Regel 2 Wochen. Ich habe Standardstrecken und ich habe Standardprozedere, so eine Art Checkliste, mit der ich die Fahrzeuge durchgehe. Das heißt, ein bisschen außen die Spaltmaße, wie ist der Eindruck außen, Haptik innen, Spaltmaße, Verarbeitung innen. Das gehe ich so eine Checklistenmäßig durch. Ich habe für die Verbrauchsmessungen immer wieder die gleiche Standardstrecken, die ich fahre, so dass ich mir Referenzwerte erarbeitet habe. Und anhand dieser Referenzwerte meinem völlig subjektiven Fahreindruck in diesem Zeitraum, in diesem Testzeitraum und dessen, was der Hersteller mir bereitstellt an technischen Informationen. Also was für ein Hinterachsentyp ist das zum Beispiel, was für ein Motor, was für ein Getriebe, von wem kommt Motor und Getriebe, oder gerade Getriebe, von welchem Zulieferer kommt Getriebe, kommen die Getriebe. Und das Ganze stellst du in den Kontext zur Preis-Leistung und dem, wo der Hersteller sein Potenzial, also wo er die Käufer sieht. Und das alles zusammen ergibt dann am Ende meinen Testbericht, das alles zu verklausulieren und eine Form zu bringen. Das ist mein Test.
Wie viel Ahnung hast du von der Technik? Guckst du da auch schon mal unter die Motorhaube oder fährst das Auto gar auf eine Hebebühne?
Ja. Ich würde mir wünschen, ich könnte es mir leisten, zu jedem Auto einen Leistungsprüfstand-Test zu machen. Alles, was ich machen kann, ist bei einer befreundeten Automobilwerkstatt das Auto auf die Hebebühne zu fahren oder mal eine TÜV-Verkleidung abzumachen, um zu gucken, ist da zufällig ein wenig mehr Füllmaterial drin als im Serienfahrzeug. Was ich auch ganz gerne tue, ist in ein Autohaus zu fahren, wenn das Fahrzeug schon draußen ist, was bei den meisten Testwagen bei mir so ist, und dann zu gucken, sag mal, ist vielleicht bei dem Modell, was der Händler hat, die Heckablage nicht nochmal mit extra Filz beklebt? Also um die Details.
Das ist so viel Arbeit machst du dir schon.
Ja, das ist der Beruf. Also das sehe ich als Beruf an, dann in dem Thema.
Wie entstehen die Fotos?
Die mache ich selbst. Hast du Kritik dazu?
Nee, ich finde die gut.
Danke. Ich bin ein ziemlich bescheidener Fotograf. Es gibt Leute, die machen wesentlich bessere Bilder. Ich hatte den Namen vorhin schon mal genannt, auto-geil.de. Das ist der Jan. Und der macht richtig gute Fotos. Ich mache eher bescheidene Fotos.
Na, dafür aber nicht schlecht.
Danke.
Deine Tests, die sind ja recht subjektiv, das schreibst du ja auch.
Ja.
Auch so, dass du versuchst, subjektiv zu bleiben. Das meine ich, wäre sogar ein Zitat von dir. Du versuchst, subjektiv zu bleiben.
Ich versuche gar nicht erst so zu tun, als wäre ich objektiv. Also viele Leute, oder ich glaube, es gab eine Kultur in den Medien, in denen Journalisten gesagt haben, wir liefern ein objektives Ergebnis ab. Das geht nicht. Objektiv wäre ja eine Metaebene. Die kannst du nicht besteigen, es sei denn, du hast deinen, einen buddhistischen Kurs bei den Mönchen belegt und hast es geschafft, dich von außen selbst zu betrachten. Ansonsten bleibst du eigentlich immer, du bleibst der Konstantin und siehst die Welt aus Konstantins Augen. Und meine Tests sind die Welt aus Björns Augen.
Zahlst du den Sprit eigentlich selbst bei den Testfahrten? Nicht. Das heißt, der Spritverbrauch bei Autos kann dir ziemlich egal sein?
Der könnte mir völlig egal sein.
Fließt ja gar nicht ein mit in die Tests?
Doch. Ich habe ja gesagt, ich mache Vergleichsmessungen und fahre alle Fahrzeuge immer auf den gleichen Strecken, um hinterher zu wissen, was würde das Auto in einem völlig normalen Arbeitsumfeld oder in dem, wofür es gedacht ist, verbrauchen.
Wie kommt es, dass die Testwagen, die bei dir bisher am besten abgeschnitten haben, jetzt auch nicht gerade sparsam sind?
Ja, das ist wahrscheinlich meine subjektive Vorliebe für Fahrzeuge mit Leistung. Macht einfach Spaß, oder?
Hast du denn auch Autos im Programm für Leute, die ein bisschen aufs Geld achten müssen?
Ja, ein Honda. Ich bin eigentlich, das muss man auch dazu sagen, ich bin jemand, der steht total auf V8, Benziner, hochdrehend, Leistung und so weiter. Aber ich glaube, dass wir zum Beispiel Elektroautos und viel mehr Hybride brauchen für den Alltag, damit ich möglichst lange am Wochenende mir noch das Benzin verbraten kann. Ja, also die Notwendigkeit sehe ich. Und dann haben mich zum Beispiel Autos wie ein Honda Insight Hybrid dieses Jahr völlig überrascht, weil es Autos waren, die meinen Fahrstil verändert haben. Wo man auf einmal, wie relaxed, wie entspannt durch den Alltag fährt. Man merkt es schon, ja.
Und wie viel verbraucht der?
Musst du nachlesen. Dafür habe ich einen Blog, dass man das. ich weiß es nicht mehr, was der verbraucht hat. Ich denke deutlich unter 5 Liter im Schnitt.
Neben deinem Blog hast du auch Videos. Du hast uns in deinen Bookmarks ganz uneigennützig einen Link auf deinen YouTube-Kanal geschickt.
Echt? Raffiniert, oder?
Ganz raffiniert. Wie wichtig ist Video für dich verglichen mit dem Verfassen von Blog-Einträgen?
Irgendjemand hat gesagt, ich wäre eine Rampensau. Ich habe dann erst googeln müssen, was Rampensau bedeutet und habe herausgefunden, dass es gar nicht schlecht ist unbedingt. Ich glaube, dass es für den Blogleser sehr gut ist, denn letzten Endes sind Leute, die lesen oder die konsumieren, Die meisten Leute möchten konsumieren. Und es ist noch leichter, ein Bewegtbild zu konsumieren, als zu lesen und zu denken.
Also vielleicht möglicherweise sogar wichtiger als ein Blogantrag.
Ich vermute, dass es wichtiger ist, ja.
Du machst so im Schnitt, ich habe mal durchgescrollt, so 2-3 Videos pro Monat vielleicht. Ja, und das recht professionell, wenn man sich deinen Beitrag zum Golf 7 zum Beispiel anschaut, der unterscheidet sich jetzt nicht signifikant von einem Bericht in einem Automagazin. Wie viel Arbeit steckst du da rein?
Das ist so ein Tag, 1 bis 2 Tage Arbeit.
Machst du alles selber, schneiden und...
Nein, das schneidet jemand anders. Das könnte ich zum Beispiel nicht selbst. Also wenn ich kann mich vor die Kamera stellen und kann die Rampensau mimen, mich aber dann hinsetzen und das selber zu cutten. Keine Chance, da habe ich überhaupt keinen Nerv für.
Ja, reden wir noch ein wenig über die Zukunft des Autos. So habe ich ja hier mal diesen kleinen Themenabschnitt genannt. In Zeiten von knapp werdendem Öl, haben Autos überhaupt eine Zukunft?
Individuelle Mobilität hat eine Zukunft und eine Berechtigung im Augenblick. Ich habe mir fast befürchtet, dass so etwas auch kommt.
Warum befürchtet?
Ja, das ist ja das Schlimmste, was du einen Autoblogger fragen kannst. Haben Autos überhaupt eine Berechtigung, oder?
Naja, aber ist doch klar. Sofort,
ob ich eine Berechtigung habe.
Ist doch klar, was du antworten kannst.
Ja, also da haben wir das Thema ja abgehakt. Würdest du von heute auf morgen sagen, wir brauchen keine Autos mehr, würde es nicht funktionieren. Unser gesamtes Konzept Mobilität ist auf individuellen Verkehr mit abgestimmt. Ich wohne draußen im Spessart in einer sehr weitläufigen Gegend. Ohne Auto bist du da aufgeschmissen. Und ich sehe viel Fortschritt, was Verbrauch und Umweltschutz bei aktuellen Autos angeht.
Und wird das ausreichen?
Es ist eine Aufgabe der Gesellschaft dazu, zu sagen, wir müssen mehr tun, wir müssen weniger tun. Ich kann nur hingehen und sagen, dieses Auto braucht 3 Liter mehr als Mitbewerber XYZ. Finde ich schlecht, finde ich scheiße, ist schlecht gearbeitet. Mehr kann ich dagegen nicht tun.
Du schreibst in deinem Blog ja, ganz unten steht das, und ich glaube in der Description, in der Beschreibung der Website des Blogs auch, weil Autos einfach Spaß machen.
Ja.
Das ist doch eigentlich auch eine Einstellung in Zeiten des Klimawandels, die so ein bisschen außer Mode geraten sollte.
Muss das außer Mode geraten? Ich glaube, es wäre fast wichtiger, Fleisch essen außer Mode geraten zu lassen.
Oder bist du Vegetarier?
Nein. vielleicht wäre es auch wichtiger, Politik außer Mode geraten zu lassen oder Banken zu retten außer Mode zu lassen. Ich glaube, letzten Endes sollten jeder für sich selbst entscheiden, woran er Spaß hat, solange er dabei niemandem direkt wehtut.
Machen Elektroautos Spaß?
Ja.
Warum?
Das ist eine ganz andere Art. Ich bin mit einem Elektroauto durch Frankfurt Innenstadt gefahren. Du stehst an der Ampel und hast die völlige Stille und drumherum macht Rob. Und das sagt dann jemand, der wirklich Spaß an schnellen und lauten Autos hat. Das ist faszinierend.
Mhm. Werden Elektroautos deiner Meinung nach vielleicht des Öfteren zu sehen sein in nächster Zeit? Es gibt ja schon so ein paar Modelle. Renault hat ja irgendwie eine...
Renault, Mitsubishi, Nissan.
Man sieht sie aber noch nicht.
Ja, weil sie zu teuer sind. Und im Gegensatz zu anderen EU-Ländern haben wir keine Förderung. Das ist ein Problem. Ich sehe da auf jeden Fall dann auch die Gesellschaft in Form der Politik in der Verantwortung, die richtigen Zeichen zu setzen. Die Fahrzeuge sind da. Nur welchen Anreiz habe ich denn, ein Elektroauto zu kaufen?
Okay. Belassen wir es dabei. Vielen Dank an Björn Habegger.
Ja, vielen Dank dafür. Das war der Online-Talk auf D-Radio Wissen. Tschüss sagen, Sebastian Sonntag.
Und Konstantin Zarawski.